Ich war euch noch was schuldig. Das eine war die Begebenheit von den zwei Propheten, steht in 1. Könige 13, Verse 11 und folgende. Da musste ich auch nachgucken. Und das Bibelwort, wo Paulus sagt, ich habe euch schon einen Brief geschrieben, in 1. Korinther 5, Vers 9 und 10. Man hat auch nicht alles im Kopf. Und zurzeit benutze ich eigentlich meine alte Bibel auch nicht mehr. Ich habe eigentlich eine andere Bibel, aber das ist so ein großes Problem, auf eine andere Bibel umzusteigen. Ich bin nämlich nicht gewohnt zu wissen, das steht oben links irgendwo oder rechts unten blau unterstrichen, und in der anderen Bibel habe ich ein Problem damit. Ja, das ist schlimm. Gut. So, jetzt müssen wir einen kleinen Sprung machen. Eine Frage haben wir noch nicht beantwortet. Zumindest wir sind ihr nicht nachgegangen. Nämlich die Frage, wie ist das mit Propheten außerhalb der Zeit der Bibel? Wir haben ja vorhin von außerkanonischen Propheten gesprochen, aber das waren alles Leute, die in der Zeit gelebt haben, in der die Bibel geschrieben wurde. Gibt es denn auch außerkanonische Propheten außerhalb der biblischen Zeit? Oder enden die mit der Zeit des Neuen Testamentes? Natürlich können wir darüber unterschiedlicher Meinung sein. Ich beziehe mich hier aber gern auf eine Meinung, die meines Erachtens biblisch ist, die auch schon unsere Väter vertreten haben. Und ich habe vorhin ein wenig Zeit gehabt, wollte mich nicht gleich aufs Essenbuffet stürzen und habe mal hier vorne draußen nachgeschaut, was sind denn für Bücher im Gemeindeschrank. Und sieh da fand ich ein Buch bei euch, stammt vom Bruder Hermann Speck. Ich glaube, er steht unter denen, für die man beten soll, weil er krank ist. Ist das richtig? Ist schon sehr alt. 92, jetzt verstehe ich auch, warum sein Name in dem Buch drin steht. Also das ist Anfang der 30er Jahre erschienen, vom Bruder Daniels, Arthur Daniels, war damals der, das heißt in den 30er Jahren nicht, der war, ich glaube zwischen 1906 und 1922, der Präsident der Generalkonferenz, hat Ellen White sehr gut bekannt, er hat sie begleitet, war mit ihr in Australien, dann später in Amerika, und er hat nach ihrem Tod, als er gemerkt hat, hier verändert sich was in ihrem Verständnis, hat ein Buch geschrieben, und zwar gibt es auch in Deutsch. Finde ich ganz hervorragend, die beständige Gabe der Prophezeiung. Leider kennt das fast niemand. Manchmal wäre es gut, wir würden das kennen, was unsere Väter schon geschrieben haben. Und Arthur Daniels macht Folgendes, finde das gut. Er fängt also an zu schreiben, wie Prophetien im Alten Testament, Prophetie im Neuen Testament. Und dann geht er in die Kirchengeschichte. Und dann kommt er zum Kapitel, muss ich nachgucken, 22, hat er also schon mehr als die Hälfte geschrieben. Und dann schreibt er, wir haben nun Beweismaterial für das Vorhandensein der prophetischen Gabe durch nahezu 6000 Jahre betrachtet. Die ersten 4000 Jahre dieser Periode sind durch die biblischen Berichte, den biblischen Bericht gedeckt, denn während der letzten Hälfte desselben ist ja die Bibel selbst von anerkannten Propheten und Apostelpropheten geschrieben worden. Und sagt er, für die Auskunft bezüglich der Kundgebung der prophetischen Gabe seit apostolischen Tagen sind wir gezwungen gewesen, die Geschichte der christlichen Kirche in ihrem Gang durch die Jahrhunderte zu durchforschen. Nachdem wir die Geschichte dieser Periode untersucht haben, haben wir ebenfalls von dem, was wir dort fanden, Bericht erstattet. Mit anderen Worten, die ersten Kapitel ist Prophetie im Alten Testament, dann Propheten im Neuen Testament, Propheten in der Kirchengeschichte. Und dann ist er beim 19. Jahrhundert, und beim 19. Jahrhundert beginnt er mit der Albury-Konferenz. Ihr werdet fragen, wer ist das? Das sind Leute gewesen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Südengland sich getroffen haben zu prophetischen Konferenzen und die der Meinung waren, es muss noch einmal ein apostolisches Zeitalter geben, wir müssen noch einmal Propheten aussenden. Und diese letzten 12 Propheten sind die letzten Missionare für diese Welt. Übrigens das, was die Albury-Konferenzen geschrieben haben, das hat auch William Miller gekannt, und sie haben später das gekannt, was William Miller geschrieben hat. Und daraus entstanden ist die altapostolische Kirche. Und als dann die Propheten nach und nach ausstarben, hat jemand gesagt, ich sage es mal ganz salopp, es muss doch irgendwie weitergehen. Und daraufhin entstand dann die neuapostolische Kirche. die einen ständigen Stammapostel haben. Die haben kein Problem mehr, dass die Apostel aussterben, sondern die haben immer ein Stammapostelamt. Es ist interessant, dass er das anführt, die haben sich nämlich auch mit Prophetie beschäftigt. Und da findet er prophetische Gabe. Ist erstaunlich, ne? Das war Kapitel 22 und dann kommt er im Kapitel 24 und ich sage es mal ganz mit meinen Worten und jetzt kommen wir zu Hesenfoss und Ellenweit. Also was unsere Väter gesehen haben, war etwas anders, als es heute häufig in manchen Gemeinden wiedergegeben wird. Sie waren der Meinung, ich denke, das ist durch den Bericht der Bibel gedeckt, die Prophetie ist ein Teil der Gabe, die der Gemeinde gegeben ist. Also hat es die zu allen Zeiten gegeben. Vor allem dann, wenn schwierige Zeiten waren. Und das finde ich spannend. Das war also der Ansatzpunkt. Unsere Väter sind also davon ausgegangen, und das wird auch für das Verständnis von Ellenweit ganz wichtig sein, dass es Prophetie auch in unserer Zeit gibt und dass wir also auch Propheten ernst nehmen dürfen, die es zumindest, wenn wir in die Vergangenheit gehen, in der Kirchengeschichte gegeben hat. Oder anders, und das wird ein Charakterzug von Ellenweit sein, eine Wertschätzung auch von Männern und Frauen anderer Kirchen. Das ist etwas, was unsere Väter, was ihnen ganz selbstverständlich war. Ich betone das bewusst, ich betone es deswegen, weil ich manchmal andere Tendenzen kennenlerne und einfach sage, das ist nicht die Ansicht, die unsere Väter gehabt haben. Also dieses Buch höchst empfehlenswert. Ich staune, dass es hier in der Gemeinde Asbach steht. Kommt nachher wieder zurück. Lohnenswert. So. Das heißt also, wenn wir über Ellenweit reden, bedeutet das, dass sie sich in einer Reihe fühlt von Männern und Frauen, die es seit dem Neuen Testament gibt, die im Auftrag Gottes geredet und geschrieben haben. Das wird an einem Punkt noch ganz wichtig sein, den wir nachher nochmal berühren werden, nämlich die Frage, kann es denn sein, dass Ellenweit auch von anderen christlichen Schriftstellern was übernommen hat? Ja, hat sie. Gar keine Frage. Hat sie. Und zwar aus dem Verständnis, dass andere Männer und Frauen genauso vom Heiligen Geist berührt Dinge geschrieben haben, die wichtig und notwendig und gut sind. Aber nun will ich euch etwas von ihr sagen, dass man einfach mal den Kontext kennenlernt. Leider wissen sehr viele sehr wenig über sie. Das Erstaunliche, was man manchmal auch in Gemeinden kennenlernt. Wer war sie? Was war das für eine Frau? Wo hat sie gelebt? Sie wird geboren 1827 in den Neuenglandstaaten. Das ist eine Frau des 19. Jahrhunderts. Ihre Vorfahren kommen aus England, die aber schon einige Generationen in England sind. Sie wird als Methodistin geboren. Ihre Eltern waren Methodisten und sie hat mit ganz großer Wahrscheinlichkeit natürlich als Kind, denn das ist der große Unterschied zwischen Methodisten und Baptisten, damals die beiden großen Kirchen, sie ist als Kind mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auch getauft worden. Bis heute gibt es übrigens keine wissenschaftliche Biografie von ihrem Leben. Das ist ein Desiderat, ein Wunsch. Ich frage mich, warum es das bis heute nicht gibt. Ja? Also die Forschung fragt immer, wo gibt es ein wirklich zuverlässiges Werk, das mit Quellen arbeitet, über ihr gesamtes Leben gibt es noch nicht. Können sich Studenten noch eine goldene Nase verdienen? Aber ich habe extra mal nachgefragt bei einem Kenner des Methodismus von Amerika, des 19. Jahrhunderts, der sagt, der große Unterschied war, Methodisten taufen ihre Kinder, Baptisten nicht. Also mit ganz großer Wahrscheinlichkeit ist sie als Kind ein erstes Mal getauft worden. Sie erlebt diese Zeit in einer ganz spannenden Angelegenheit, denn sie ist ein Kind, das von Anfang an unheimlich sensibel ist. Dafür ist sehr lohnenswert zu lesen, die Biografie, die sie selbst geschrieben hat. Leider ist das ein Buch von, ich weiß nicht wann, aber jedenfalls schon sehr, sehr alt. Ich kenne es nicht wieder aufgelegt, 1891. Kurze Autobiografie von Ellenweit. Es gibt ein Buch, das später geschrieben wurde, das heißt Leben und Wirken. Das ist etwas mehr bekannt. Der Ursprung ist aber dieses Buch, autobiografischer Abriss, wo sie ihr Leben ausführlich beschreibt. Vor allem ihre frühe Zeit als Kind und Jugendliche. Und da kommen Dinge zutage, die wichtig sind, um sie zu verstehen. Die wichtig sind auch in ihrem Verständnis. Sie hat von Anfang an eine große Sensibilität gegenüber geistlichen Dingen und erlebt deswegen auch in ihrer relativ frühen Kindheit eine, ein Unfall als im Grunde genommen etwas, was ihr Leben zerstört. Sie berichtet, und das wird für ihr Leben prägend sein, ich will euch das einfach mal so sagen, das ist das Erste, was sie von ihrem Leben schreibt. Als ich noch ein Kind war, zogen meine Eltern von Gorham nach Portland. Hier stieß mir im Alter von 9 Jahren ein Unfall zu, der auf mein ganzes Leben rückwirkte. In Gesellschaft meiner Zwillingsschwester, es gibt übrigens Bilder auch von ihrer Zwillingsschwester, die ihr aber gar nicht so ähnlich sieht. Gibt's ja manchmal, ne? Und einer unserer Schulgefährtinnen war ich im Begriff, in die Stadt Portland über einen öffentlichen Platz zu gehen, in der Stadt Portland, als ein ungefähr 13 Jahre altes Mädchen, sie war 9, das andere 13, welches wegen einer Kleinigkeit zornig geworden war, wir kennen die Kleinigkeit nicht, uns folgt und uns zu schlagen drohte. Also, selbst Mädchen drohen Fäuste. Von unseren Eltern waren wir dazu erzogen worden, nie mit jemandem zu streiten, sondern immer sofort nach Hause zu eilen, wenn wir in Gefahr wären, misshandelt oder beleidigt zu werden. Wir taten dies so eilends, als wir konnten. Das Mädchen folgte uns jedoch mit einem Stein in der Hand ebenso schnell. Ich wendete mich um zu sehen, wie weit sie hinter mir sei. Und als ich so rückwärts blickte, warf sie mit dem Stein nach mir und traf mich auf die Nase. Ich wurde von dem Wurf betäubt und fiel besinnungslos zu Boden. Als ich wieder zur Besinnung kam, befand ich mich in einem Kaufmannsladen. Meine Kleider waren von Blut besudelt, welches aus meiner Nase auf den Erdboden strömte. Einer der Anwesenden erbot sich in gütiger Weise, mich auf seinem Wagen nach Hause zu bringen. Da ich mich aber nicht so schwach glaubte, erwiderte ich ihm, dass ich lieber zu Fuß nach Hause gehe, als seinen Wagen mit Blut beschmutzen zu wollen. Die Personen, welche zugegen waren, hielten meine Verwundung für nicht so ernstlich und ließen mich gewähren. Nachdem ich aber eine kurze Strecke wegs gegangen war, wurde es wieder schwindelig und ich fiel neuerdings in Ohnmacht. Meine Zwillingsschwester und meine Schulgefährtin trugen mich nach Hause. Und dann erlebt sie einige Wochen, und man muss sich vorstellen, die Medizin damals war völlig anders als heute. Das ist in der Zeit, wo man davon ausgeht, dass der Mensch aus 4 verschiedenen Säften besteht. Und wenn ich krank bin, besteht ein Ungleichgewicht der Säfte. Und deswegen hat man also mit Begeisterung noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts zur Ader gelassen. Oder man hat den Soldaten im Krieg bei der Verwundung Alkohol gegeben, weil man meinte, das würde ihren Genesungsprozess voranbringen. Ja? Vor dem Hintergrund wird erst deutlich, was die Gesundheitsvorstellungen, die sie der Gemeinde übermittelt, für eine Bedeutung haben, wenn man weiß, wie die Medizin damals mittelalterlich war. Das ist also, da sind sie ganz Menschen ihrer Zeit. Und dann erinnert sie sich, also 3 Wochen lang liegt sie wie betäubt da. Sie erlebt in der Zeit so im Unterbewusstsein eine mitleidige Nachbarin, welche große Teilnahme für mich zeigte. Sie glaubte einmal, dass ich im Sterben sei. Sie wollte für mich ein Grabgewand kaufen. Meine Mutter sagt ihr aber, dass sie noch nichts tun solle, denn etwas in ihrem Innern sagt ihr, ich werde doch nicht sterben. Sie erlebt also im Unterbewusstsein als 9-Jährige, wie eine Nachbarin sagt, soll ich ihr schon ein Totenkleid kaufen? Also dann wird zum Kind eigentlich deutlich, das ist schon die Grenze zwischen Leben und Tod. Und dann fragt sie nach dem Spiegel, nachdem es nach ein paar Wochen besser geht. Und als ich, berichtet sie, in denselben blickte, war ich betroffen über die Änderung, welche ich in meinem Aussehen wahrnahm. Jeder Zug meines Gesichts schien sich verändert zu haben. Mein Nasenbein war gebrochen, was auch die Ursache der Entstellung war. Und dann schreibt sie, ich war lebensmüde und fürchtete, mich andererseits doch zu sterben, weil ich auf Letzteres unvorbereitet war. Das muss man wissen, wenn man über Ellen White redet oder das liest, was sie geschrieben hat. Sie erlebt als kleines Kind die Grenzvorstellung zwischen Leben und Tod. Und sie erlebt es in dem Bewusstsein, ich bin darauf nicht vorbereitet. Das wird man nur verstehen, wenn man den Methodismus der damaligen Zeit versteht. Ein Stückchen ist davon im Methodismus heute noch enthalten. Warum? Der Methodist geht davon aus, zumindest ging er damals davon aus, deswegen der Name Methodist, dass man zwar als Kind getauft ist, aber im Alter von, ich sage es mal, 12, 13, 14, 15, nochmal eine bewusste Bekehrung erleben muss. Methodisten damals konnten ihr Bekehrungserlebnis auf Tag und Stunde definieren. Geht auf John Wesley zurück, ein englischer Priester der anglikanischen Kirche, der aber sehr stark mit seinen Freunden sich um Bekehrung bemüht hat und der berichtet, wie er beim Hören der Römerbriefvorlesung von Martin Luther in London an einem ganz bestimmten Tag, abends 7:30, so ein warmes Gefühl in seinem Herz erlebt und Bekehrung verspürt. Und seitdem haben die Methodisten genau darauf viel Wert gelegt, dass man das Bekehrungserlebnis benennen kann mit Zeit und Stunde. Das muss man wissen, wenn man die Kindheitserlebnisse von Ellen White verstehen will und eigentlich auch, was sie später schreibt. Sie ist im Grund ihres Lebens zutiefst, was Erlösung angeht, Methodistin geblieben. Und Gott sei Dank, denn die Väter der Adventgemeinde, die kamen alle von anderen Kirchen, die kamen von der sogenannten Christian Connection. Das waren, ich sag's mal so, Macher. Ellen White war eine Person, die durch ihren methodistischen Hintergrund ganz stark auf Christus zentriert und konzentriert war. Und das wird später 1888 bei der Minneapolis-Konferenz ganz, ganz, ganz wichtig. Gott sei Dank war sie es. Sie hat mit ihrem Erbe der frühen Adventbewegung unheimlich geholfen. Und wer das liest, was sie über die Beziehung zu Christus schreibt, zum Beispiel das Büchlein Der Weg zu Christus, das ich persönlich als eins der besten halte und auch der Meinung bin, dass es auch für jemand geeignet, der kein Christ ist, der erstmal Christ werden möchte, wie man das auch, hat ja auch andere Titel mittlerweile bekommen, heißt ja nicht nur Der Weg zu Christus, Der bessere Weg oder wie auch immer. Ja. Das ist also ein, im besten Sinn des Wortes, gut evangelisches Verständnis von Erlösung. Das ist Ellen White. Und sie erlebt, wie gesagt, das muss man wissen, als 9-jähriges Mädchen den Übergang zwischen Leben und Tod in dem Bewusstsein, ich habe mein Bekehrungserlebnis noch nicht gehabt, so in der methodistischen Kirche üblich. Von diesem Bewusstsein her ist ihr weiteres Leben geprägt. Sie berichtet sehr ausführlich, wie sie als, ja man muss sagen, doch wirklich Teenie, immer wieder mit Gott kämpft. Sie hört von Predigten, sie berichtet von Predigten, die sagen, verändere dein Leben, lass Gott in dein Leben ein, du musst neu beginnen. Und das erlebt sie aber ganz negativ. Gott erscheint ihr als ein zorniger Gott, als ein Gott, der, fast so wie bei Luther, dem man nicht gerecht werden kann. Ein Gott, der so massiv in mein Leben eingreift, dass ich selbst es nicht schaffe. Ich zitiere sie mal. Während ich in diesem Zustand der Verzagtheit war, hatte ich einen Traum, der auf mich einen tiefen Eindruck machte. Übrigens, die Vision vom nach der Enttäuschung 1844 ist nicht ihr erster Traum, was wahrscheinlich die allermeisten nicht wissen. Sie berichtet in dieser Autobiografie eine Reihe von Träumen, die sie schon vorher hatte. Sie ist also schon als Kind gesegnet gewesen mit Träumen. Ich träumte, einen Tempel zu sehen, in welchem scharenweise viele Leute gingen. Nur diejenigen, welche sich in jenem Tempel flüchteten, sollten gerettet werden, wenn die Zeit aufhöre. Alle, welchen draußen blieben, würden auf immer verloren gehen. Die Menge außerhalb, welche ihre eigenen Zwecken nachging, verspottete und verlachte diejenigen, welche in den Tempel hineingingen und sagte ihnen, dass diese Art und Weise, Rettung zu suchen, auf Täuschung beruhe und dass tatsächlich keinerlei Gefahr vorhanden sei, vor der man flüchten müsse. Sie legten sogar Hand an etliche, um sie abzuhalten, in den Tempel hineinzugehen. Aus Furcht verlacht zu werden, hielt ich es für das Beste zu warten, bis sich die Menschen verlaufen haben oder bis ich von denselben unbemerkt hineingehen könne. Anstatt sich aber zu vermindern, vergrößerte sich die Menge und da ich fürchtete, zu spät zu kommen, verließ ich hastig das Haus und drängte mich durch die Menge. In meiner Angst, den Tempel zu erreichen, bemerkte oder beachtete ich das Gedränge, welches mich umgab, nicht. Als ich das Gebäude betrat, sah ich, dass der weite Tempel von einem ungeheuren Pfeiler gestützt und an das ein ganz verstümmeltes und blutiges Lamm gebunden war. Wir, die wir anwesend waren, schienen zu wissen, dass dieses Lamm um unsertwillen zerrissen und geschlagen worden war. Alle diejenigen, welche den Tempel betraten, mussten vor dasselbe treten und ihre Sünden bekennen. Jetzt berichtet sie ein ganzes Stück weiter. Interessant zu lesen, wie sie praktisch ein Gotteserlebnis in dieser frühen Zeit hat. Ich weiß nicht, warum darüber bei uns so selten gesprochen wird. Oder habt ihr das schon mal gewusst? Wahrscheinlich nicht. Ja. Spannend, wie Ellen White auch in dieser jungen Zeit erlebt. Sie hat dann ein Bekehrungserlebnis, ein ganz tiefes. Und zwar ist es nicht der Pastor, sondern eine Schwester der Gemeinde, die ihr dazu verhilft. Sie erlebt Jesus ganz befreiend und erlösend, und das ist der Anfang ihres neuen Lebens. Sie berichtet dann auch, wie sie die Miller-Bewegung erlebt. Man stelle sich das vor als 15-16-jähriges Mädchen. Eine ganz starke Intuition auch an dieser Stelle. Und sie berichtet dann, wie sie die Enttäuschung erlebt. Diese große Enttäuschung am 22. Oktober wird von ihr eigentlich nur nebensächlich berichtet. Ganz erstaunlich. Der Eindruck dieser Enttäuschung ist für sie nicht so groß, als vielmehr dann, wie sie sieht, dass viele Leute vom Glauben abfallen. Und da ist sie 17 Jahre alt. Stellt euch vor, es käme eine 17-Jährige in unserer Gemeinde und würde sagen, Gott hat zu mir gesprochen. Ich wage zu sagen, die hätte ein ganz schönes Problem. Weil doch mit Sicherheit der Gemeinderat, die Ältesten und der Prediger sagen würden, mein liebes Mädchen, wir freuen uns über dein Eifer im Glauben, aber die Eierschalen hinter deinen Ohren, die müssen erst noch abfallen. Müssen wir doch ganz nüchtern sagen, oder nicht? So ist es. Was weißt du schon vom Glauben? Sie berichtet dann, wie sie nach der Enttäuschung bei einer Gebetsgemeinschaft mit Frauen eine Vision hat. Und diese erste Vision ist die, die meist als erstes übermittelt wird. Ja, die steht auch am Anfang in dem Büchlein Erfahrung und Gesicht, ist übrigens auch dort drin. Lohnenswert zu lesen. Lohnenswert zu lesen. Für mich ist spannend zu lesen, dass gleich auf den ersten Seiten ein Satz steht, den ich ganz toll finde. Da schreibt sie nämlich, ist übrigens ihr erstes Büchlein, 1849 erschienen. Lieber Leser, ich rate dir, lies die Bibel. Toll. Finde ich ganz großartig. Damit beginnt sie eigentlich ihre literarische Arbeit, indem sie sagt, wisst ihr was, ich schreibe, soll der Gemeinde helfen, aber lest die Bibel. Jetzt ist euch vielleicht auch deutlich, warum ich vorhin so ausgeholt habe, warum mir das so wichtig war. Prophetie ist nicht automatisch richtig, weil es Prophetie ist, sondern es hat immer einen Bezug zur Bibel. Der muss immer wieder hergestellt sein. Wenn das nicht der Fall ist, dürfen wir das getrost beiseite legen. Wir brauchen noch lange nicht sagen, das ist dann ein falscher Prophet. Das macht die Bibel nicht. Ein falscher Prophet ist einer, der wegführt von Gott. Aber es gibt eben auch Propheten, denkt an die in Tyros, die gerne gesagt haben, lieber Bruder Paulus, geh nicht nach Jerusalem. Wir haben Angst, wenn du nach Jerusalem gehst. Die haben ihre Prophetie in ihre Angst gekleidet. Sie haben aber offensichtlich auf Gott gehört. Sonst hätten sie ja nicht gesagt, das hat uns Gott gesagt. Die haben also eine Sensibilität für Gott gehabt, das ist wichtig. Ja. Ellen White sieht in dieser ersten Vision und die gibt eine Antwort auf die brennenden Fragen, die sie hatten. Die hatten nämlich eine brennende Frage, was ist denn nun passiert? Und ich kann mir vorstellen, mit einmal sind die, die gesagt haben, ändert euer Leben, jetzt die Gelackmeierten. Die haben ihren Besitz verkauft im Herbst 1844, ihre Geschäfte geschlossen, die haben die Sachen verschenkt, die haben die Äcker nicht bearbeitet, die haben sich zum Teil weiße Kleider gekauft und haben gesagt, Jesus kommt wieder. Und die haben sich wirklich gefreut. Und am Morgen des 23. Oktober bricht das zusammen wie ein Kartenhaus. Wir können uns, keiner von uns kann sich diese Enttäuschung vorstellen, keiner. Und in dieser Situation nicht zu wissen, wie es weitergeht, wo die allermeisten gesagt haben, Freunde, hat uns mal wieder jemand kräftig aufs Ohr gelegt, vergessen wir so schnell wie möglich, da gehört sie zu denen, die sich fragen, gibt es denn eine Antwort auf diese Frage? Ellen White sieht in dieser ersten Vision, dass der Weg, auf den sie sind, der richtige ist. Mit anderen Worten, diese erste Vision macht ihnen Mut, nicht aufzugeben. Gott ermutigt sie, nicht aufzugehen, aufzugeben, weil das Licht, auf das sie zulaufen, noch vor ihnen steht, aber das erhält gleichzeitig den Weg hinter ihnen. Interessant ist, und ihr werdet fragen, wieso ist damals das, was sie gesagt hat, positiv aufgenommen worden. Es wäre ja heute ganz schön schwierig, wenn jemand ankäme und sagte, Gott hat zu mir gesprochen. Nicht überall. Ich denke, wir müssen uns bewusst machen, dass Prophetie in der gesamten Kirchengeschichte oder Propheten einen Platz hatten bis zum 19. Jahrhundert. Da haben sie keinen Platz mehr, und zwar aus einem ganz simplen Grund. Im 19. Jahrhundert wollen wir alles rational begründen. Ne? Das hat was mit unserem Denkansatz zu tun. Wir wollen alles rational begründen und wir sagen dann, das ist wissenschaftlich. Was ist denn wissenschaftlich? Es gibt ja den berühmten englischen Philosophen Sir Raymond Popper, der nachgewiesen hat, dass das, was wir meinen, wissenschaftlich zu sein, nicht wissenschaftlich ist. Ne? Der sagt also ganz simpel, wissenschaftlich ist ja, wenn man etwas versuchsweise machen kann. Ich muss mal was suchen, was ich jetzt dazu nehmen kann. Ich habe was da. Also, wissenschaftlich ist, wenn ich einen Versuch wiederholen kann, es kommt zum selben Ergebnis. Ne? Wenn ich also hier die Karten in der Hand habe, die fallen runter. Ich kann das 10-mal machen. Fallen wahrscheinlich 10-mal runter. Ich probiere es jetzt nicht. Der Sir Popper sagt aber, ich kann niemals alle möglichen Fälle nachweisen. Es könnte ja sein, dass nach 2 Millionen Mal plötzlich die Karten nach oben fallen. Und er hat recht. Er sagt, weil wir nicht alle möglichen Fälle nachweisen können, deswegen ist das, was wir als wissenschaftlich nachweisen, eine Annahme, die darauf beruht, dass es bisher immer so war. Aber keiner sagt, dass es immer so sein muss. Ne? Ein ganz simples Beispiel. Ich bin in einer Tropfsteinhöhle im Harz. Da gibt es zwar sehr schöne Tropfsteinhöhlen, die Baumannshöhle und die Hermannshöhle. Und da wird erklärt, wenn man da durchgeht, also die Stalaktiten, die hängen runter, die Stalagmiten stehen nach oben, die sind so und so alt, weil die in jedem Jahr oder jedem Jahrzehnt so viel wachsen. Kommen einen Gang vorbei, da ist eine elektrische Leitung und da hängt an der elektrischen Leitung so ein kleiner Stalaktit dran. Nach der Aussage der Dame hätte der 500 Jahre alt sein müssen. Ich frage sie dann ganz simpel, ich sage, nun sagen Sie mir mal, ich komme nicht mit, der ist doch noch nicht 500 Jahre alt. Darauf ihre Antwort ganz einfach, ja, da hat es eben schneller getropft. Das heißt, die Annahme ist, wir gehen davon aus, heute tropft es so schnell oder langsam, also muss das auch früher so gewesen sein. Das ist das, von dem wir meist sagen, das ist wissenschaftlich, das ist unsere Annahme heute. Ne? Das heißt also, Wahrheiten, die wir heute als wahr annehmen, können sich verändern. Mein Vater ist ein begeisterter Astronom bis heute. Als der sein Abitur gemacht hat, unmittelbar nach dem Krieg, und man ihn gefragt hätte, wie viele Jupitermonde gibt es, hätte er sicher die richtige Antwort geschrieben. Wahrscheinlich waren es damals 6. Wenn man heute aufschreibt, es gibt 6 Jupitermonde, ist das falsch, weil wir mittlerweile zig Jupitermonde, nur die hat man damals noch nicht gesehen. Das heißt, die Wahrheit gründet sich immer auf unsere Erkenntnis. Und Erkenntnis ist fortschreibend, übrigens auch im Glauben. Unsere Väter haben dafür einen ganz tollen Begriff gehabt, der heißt gegenwärtige Wahrheit. Das ist nichts Festgeschriebenes. Wir denken manchmal, dass was festgeschrieben ist. Die gegenwärtige Wahrheit ist etwas Stehengebliebenes. Die gegenwärtige Wahrheit ist etwas, was sich verändern kann. Aber dazu kommen wir später noch, wie Ellen White selbst Evangelium sieht. Also, sie als junges Mädchen ist im Kreis von Menschen, die sie annehmen. Warum akzeptieren die das? Ganz einfach, weil sie zu allermeist aus der sogenannten Christian Connection kommen. Christian Connection ist eine Erweckungsbewegung in den USA, die sehr modern war, aber in deren Kreisen es auch Prophetie gab. Übrigens, wenn man zurückgeht, es gibt viele Leute, die prophetische Gabe hatten. Zum Beispiel hat Comenius ständig eine Frau bei sich gehabt, die prophetisch geredet hat. Luther redet prophetisch. Gibt andere, aber das wären Themen, über die können wir jetzt nicht reden, ist aber spannend zu sehen. Das hat es also immer gegeben und bis heute gibt es in der katholischen Kirche ein Amt, das Prophetie prüft. Das heißt, im Bewusstsein der katholischen Kirche kann es heute auch Propheten geben, nur die müssen erst kirchlich offiziell anerkannt sein. Das ist also der Versuch nachzuweisen, stimmt das mit der Übertragungskette der Prophetie überein? Und deswegen, weil in der Christian Connection Prophetie bekannt war, haben die Männer und Frauen, die meisten der adventistischen Väter, der Gründungsväter, sind Männer und Frauen, die aus der Christian Connection stammen. James White zum Beispiel, ihr Mann, Joseph Bates, Joshua Himes, das sind alles Männer und Frauen oder Männer, die davon kommen. Und die haben das akzeptiert. Die akzeptieren, dass eine junge Frau prophetisch redet. Das Entscheidende, warum Ellen White in der frühen Adventgemeinde dann eine breite Zustimmung gefunden hat, frühe Adventgemeinde ist damals eine Gruppe von ein paar hundert Adventisten, die zerstreut wohnen, die die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu nicht aufgegeben haben. Und das Entscheidende ist zu Anfang nicht ihre prophetische Gabe, was ganz anderes, was ganz Simples. Das beschreibt sie hier auch sehr schön. Aufforderung zum Reisen. Meine Gesundheit war so schwach, dass ich beständig körperlichen Leiden unterworfen war und allem Anschein nach nur kurze Zeit zu leben hätte. Ich war erst 17 Jahre alt, klein und schwächlich, der Gesellschaft ungewohnt und von Natur aus so schüchtern und zurückgezogen, dass es für mich peinlich war, Fremden zu begegnen. Ich betete ernstlich mehrere Tage lang und tief in die Nacht hinein, dass diese Last von mir genommen und jemanden, der sie besser tragen könne, auferlegt werde. Aber das Licht der Pflicht veränderte sich nicht. Und dann wird ihr klar, dass sie das sagen muss. Und dann wird sie schon bald mit James White, sie heißt ja eigentlich Harmon, Ellen Harmon, sie heiratet dann James White relativ jung, mit 18 Jahren. Ja. Und in dieser Zeit besuchen sie dann die Männer und Frauen, die sie von der Miller-Bewegung her kennen. Und das ist eigentlich ihre ganz große Aufgabe. Ihre große Aufgabe besteht darin, dass sie die verstreuten Adventisten besuchen und sie zu einer Gruppe zusammenführen. Das ist ihr großer Verdienst. Eine ganz schlichte Aufgabe, die Leute besuchen. Dadurch bekommt sie ihre Glaubwürdigkeit. In den ersten Jahren fährt sie nur mit ihrem Mann, teilweise haben sie nicht mal das Geld zum Reisen, von Ort zu Ort und besucht diese versprengten Adventisten. Und ich sage es nochmal, das ist der wesentliche Grund, warum die frühe Adventgemeinde so intensiv auch auf ihren Rat gehört hat. Es gibt später dann, Anfang der 50er Jahre, Kritik an dem, was sie sagt. Und dann sind die ersten Zeitschriften da und dann erscheint in den adventistischen Zeitschriften eine Zeit lang nichts von ihr, weil es Kritik an ihr gab. In dieser frühen Phase ist die Glaubwürdigkeit ihr gegenüber sehr groß. Ellen White erlebt diese Zeit auch für sich als sehr spannend. Sie hat am Anfang, kommt dann aus den beiden, wird eine kleine Familie, die immer noch umherreisen, die wahrlich nicht perfekt sind. Sie berichtet davon, dass sie eins ihrer Kinder im Winter im Schnee vor die Tür stellt aus Strafe. Ob das nun so ein guter pädagogischer Grundsatz ist, ist eine andere Frage. Aber sie muss auch erst lernen. Und was mir an ihr gefällt, und das ist eine der ganz großen Charaktereigenschaften, Ellen White lernt. Ellen White lernt aus ihren Fehlern. Und wer ihr Buch Erziehung liest, der wird nicht mal den Ratschlag finden, Kinder, wenn sie frech sind oder nicht lieb waren, in den Schnee vor der Tür zu stellen. Aber sie hat den Mut zu schreiben, dass sie das gemacht hat. Sie hat den Mut zu schreiben, dass sie das selbst praktiziert hat. Mitte der 50er Jahre lassen sie sich dann nieder in Battle Creek. Das wird der Anfangspunkt der Adventgemeinde. Da ist so ein kleiner Mittelpunkt. Heute gibt es das Städtchen noch. Ist ein bisschen heruntergekommen. Wenn man zum Friedhof fährt, muss man fast durch die Slums durchfahren. Ja, das ist dann so ein bisschen. Sie haben einige Häuser wieder aufgebaut. Es ist lohnenswert, das zu sehen, äußerst lohnenswert. Und dann fährt man auf den Friedhof und sieht auf dem Friedhof auch wirklich ihren Grabstein und der ist auch ein Obelisk drauf. Hat ja viel Fragen gegeben. Jemand hat gesagt, das wäre irgendwie, was weiß ich, spiritistisch. Ich bin da sehr skeptisch bei solchen Dingen, auch in äußeren Formen. Ich habe mal ein Video gesehen von einem Kollegen, der alle solche Dinge meinte zu sehen, wo man was Spiritistisches sieht. und der auch erzählt, dass Romben spiritistisch sind und Rombenzeichen. Und als dann die Kamera auf ihn zuzoomt, hat er selbst eine Krawatte mit Romben drauf. Ich glaube euch, man sollte sich lieber mit dem lieben Gott beschäftigen und mit der guten Botschaft, als mit dem, wo man meint, da ist der Teufel drinne. Wer Gott auf seiner Seite hat, braucht sich keine Ängste machen. Ja. Sonst geben wir dem Teufel zu viel Raum und das hat er nicht nötig. Ja. Der ist stark und mächtig, gar keine Frage, aber das hat er nicht nötig. Also, die Sache mit dem Obelisk, vielleicht werdet ihr das auch schon mal gehört haben, die stimmt wirklich. Ich habe es selbst gesehen mit eigenen Augen. Das ist aber die Form der Beerdigungskultur 1915. Das ist nicht das einzige Grab, das sowas hat. Geht mal auf einen Friedhof, und zwar einen Friedhof, in dem Prominente auch beerdigt sind, findet ihr jede Menge, auch in Deutschland bis heute, solche Obeliske. Das war ein ganz normales Zeichen, das man damals hingesetzt hat. Ja, gut. Also, aber wir sind noch nicht bei einem Tod. Ellen White hat sehr früh James White geheiratet, möglicherweise sehr schnell. Und James White wird ein sehr temperamentvoller Mann. Das war er und ist es sein ganzes Leben geblieben. Es war sicher nicht leicht, mit ihm zu leben. Er hat einmal später gesagt, im Blick auf die Generalkonferenz, "All of my brethren are crazy, only me." Alle meine Brüder, ich sage es mal ganz vorsichtig, blicken nicht richtig durch. Ich bin der Einzige, der weiß, wo es lang geht. Und er hat sich total überarbeitet. Das war ein Workaholic. Ellen White konnte ihm kaum bremsen. Kaum bremsen. Was der alles gemacht hat, der hat ganz tolle Sachen für die Gemeinde gemacht. Aber zur gleichen Zeit war der Makler, der hat mit Gebäuden gemakelt, muss man sich mal vorstellen. Oder er hat so einen Treck Richtung Westen geführt. Und in dem Treck mit 40 Leuten oder knapp 50 Leuten engagiert er seine Ellen als Köchin, diese zerbrechliche Frau. Ja, dass wir sie völlig, das schafft sie nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Also diese Sensibilität, die fehlt ihm. Oder er geht mit einer seiner Jungs, der wollte nicht so recht. Der war ein völliger Andersdenker. Kreativ übrigens. Der hat sich völlig mit dem Vater überworfen. Sie versucht zu vermitteln, fällt ihr ganz schwer. Aber er ist der, gerade dieser eine Sohn kam ganz nach den Eltern, Edson. Der ist dann ins Verlagswesen eingestiegen. Der andere Sohn, der so ein bisschen anders gelaufen ist, der ist aber der erste Missionar in den Südstaaten. Der hat sich nämlich ein Schiff auf dem Mississippi gekauft und mit einem Farbigen zusammen ist der über den Mississippi geschippert und hat Evangelium verkündigt. Ja, daran hat keiner gedacht, dass man sowas machen kann. Ja, also das ist auch spannend. Die Söhne geraten nicht so, wie man sich's immer denkt. Ellen White versucht zu vermitteln, James White ist ganz hart. Das geht so weit, dass sie ein halbes Jahr getrennt leben und über Trennung nachdenken. Es gibt Briefe von Ellen White an ihre beste Freundin, wo sie sich bitter beklagt über ihren Mann. Die Briefe sollten nie bekannt werden, hat sie geschrieben, die sind bekannt geworden. Sie finden wieder zueinander. Auch das ist ein Zeichen. Große Hochachtung ihr gegenüber. Ich wage zu sagen, den entscheidenden Teil zur Versöhnung, der hat Ellen White beigetragen und nicht James. Und er ist es dann, der fast halb tot ist und Ellen White muss ihm sagen, und das ist genau die Zeit, in der sie die Gesundheitsvision hat. Die handeln mit ihrer Familie. Und ich sage es mal ganz salopp, alle hören auf die Gesundheitsvision, nur einer nicht. James White. Er hat nicht gelernt. Muss für sie auch dramatisch negativ gewesen sein. Dramatisch negativ. Das wirft ein Licht auf sie, dass sie nämlich Zeit ihres Lebens immer wieder die Beziehung zu Christus in den Mittelpunkt stellt. Interessant ist, dass sie nicht verbittert, auch da nicht, sondern dass sie auf Christus hinweist. Und sie sieht in der Gemeinde genau dieselbe Unzulässigkeit, wo sie merkt, so könnte es eigentlich nicht weitergehen. Und was sagt sie? Schaut auf Christus. Und sie geht mit persönlichem Beispiel voran. Als ihr Mann stirbt 1871, viel zu jung, ich glaube gerade 60 Jahre alt geworden, viel zu jung stirbt er. Da sagt sie am Grab, wenn Gott es möchte, dann will ich mich ganz in seinen Dienst stellen. Und das macht sie auch. Von nun an richtet sich ihr ganzes Leben darauf. Sie wird dann nach Europa geschickt. Sie ist 1885 bis 87 in Europa. Lernt eine völlig andere Welt kennen als doch der begrenzte Bereich der Neuenglandstaaten. Die erste Auslandsmission der frühen Adventisten, die sie als Auslandsmission bezeichnen, führt nach Kalifornien. Das war damals weit weg. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde ja die erste Eisenbahn gebaut, quer durch die Vereinigten Staaten. Und das war damals eine Reise, die wirklich ins Ungewisse ging. Vielleicht so, wie man das in manchen Western sieht. Ja. Die erste Auslandsmission, also Kalifornien. Sie kommt dann nach Europa, sie sieht Europa. Sie ist erstaunt von Europa. Ihre Beschreibungen sind hervorragend. Ja, sie beschreibt also interessant, was sie sieht. Die ist in der Zeit übrigens auch, kommt durch Deutschland durch. Es gibt damals, 1885, zwei Gemeinden in Deutschland, nur zwei Gemeinden. Die sind schon mehr als 10 Jahre alt, die sind auch nicht gewachsen, weil die untereinander zerstritten waren. Ich erspare mir jedes Kommentar. Bitte?
Mein Großvater hat sie erlebt in Köln plötzlich, als sie eine Mission hatte und die Bibel so nach oben ging.
Aha.
1904. Ja.
Spannend, ja? Vielleicht kommen wir nachher noch mal gleich darauf zurück. Sie kommt Pfingsten 1887, sie reist mehrmals durch Deutschland. Pfingsten 1887 kommt sie in diese beiden Gemeinden im Elberfelder Land und sie beschreibt ihren Besuch. Sie wird abgeholt mit einer vornehmen Kutsche. Das Erste, was ihr auffällt, ist, die Leute sind reich. Die waren auch wohlhabend. Textilgewerbe. Aber sie erlebt in der Gemeinde so ein Stück. Fühlt sich nicht wohl. Kennt ihr auch? Es gibt Gemeinden, da kommt man rein, man ist sofort zu Hause. Und es gibt Gemeinden, da muss noch keiner groß drin sein. Man hat das Empfinden, na, stimmt was nicht. Und sie hat eine Vision. Und diese Vision erzählt sie der Gemeinde. Ich finde, die ist fantastisch. Sie sagt nämlich, ich sehe, ich will es mal doch möglichst dicht am Text dran lassen, dass ich das nicht nur aus freiem Gedächtnis erzähle. Ich habe sie nämlich irgendwo auch notiert. Sie beschreibt also dort, wie sie oder was sie erlebt hat. Sie hat also einen Traum gehabt und in diesem Traum sieht sie die Gemeinde. Und zwar sieht sie eine Versammlung und in dieser Versammlung geht einer nach vorn und sagt der Gemeinde, was nicht zu tun sei. Ja. Und gibt es eine angeregte Diskussion über die Sünden der anderen. Darüber kann man ja immer am besten reden. Und die Gemeinde hat gar nicht gemerkt, dass ein junger Mann reinkam und sich hinten hingesetzt hat. Und als der vorne aufgehört hat und der Gemeinde so richtig gesagt hat, wo es lang geht, und im Bewusstsein, jetzt habe ich wieder die Wahrheit verkündigt, sich hinsetzt, da steht dieser junge Mann auf. Und er sagt der Gemeinde Folgendes. Habt ihr denn völlig vergessen, wie Jesus Christus für uns am Kreuz Schmerzen erlitten hat? Und welchen Wert er damit jedem Menschen verlieh, den er mit seinem Blut befreit hat? Ihr seid schnell dabei, euch gegenseitig zu verwunden und zu verletzen. Hat euch Jesus Christus für dieses Verhalten auch nur ein einziges Beispiel gegeben? Wo ist denn unter euch noch ein Vorbild unseres Herrn zu finden? Selbst wenn der Bruder oder die Schwester auch mal einen Fehler machen würde, wäre das noch lange kein Grund für ein derartiges Herziehen über ihn oder über sie. Wer dem anderen zur Hilfe werden möchte, soll nach dem Vorbild des Wortes Gottes, wie es in Galater 6 oder Johannes 17 aufgeschrieben ist, handeln. Und wer die Wahrheit unseres Herrn Jesus Christus ganz ausleben und verkündigen möchte, hat eigentlich überhaupt keine Zeit mehr, sich mit den Fehlern und Schwächen anderer zu beschäftigen. Finde ich toll. Das hat sie geschrieben oder gesagt. Sie hat also gesehen, dass die Gemeinden damals an einer Stelle ein Manko hatten. Und das war genau das, was ihr Ansatzpunkt war, die Beziehung zu Jesus. Und ich wage zu sagen, deswegen finde ich das so gut, dass er das gesagt hat, Das sollten wir uns heute manchmal mehr sagen. Viel zu oft reden wir über die Fehler der anderen, als dass wir uns fragen, wie hätte Christus gehandelt? Was sagt Christus? Und das hat sie ganz konkret den Gemeinden hier in Deutschland gesagt. Ja? Das war also der Ansatzpunkt für die Gemeinden in Deutschland. Übrigens, sie hat ein zweites, das ist aber nun überliefert, auch sowas gibt es. Sie hat am Ende einer Generalkonferenz im Allgemeinen sehr gern den Leuten etwas auf den Weg gegeben, ein gutes Wort. Und wir hatten damals den Bruder H.F. Schubert, einer unserer frühen, es gab damals zwei Schuberts. H.F. Schubert war ein Hanseat, mit hanseatischer Größe, stammt aus einer Verlegerfamilie. Er war eine Persönlichkeit. Ja, und ich bin zwar hier in Franken, aber ich denke, man kann sagen, Hanseaten haben was Edles an sich. Man sehe nur Schmidt, das ist ja doch eine Persönlichkeit. Und es gibt jemand, der kommt vom ganz anderen Ende, das ist G.W. Schubert. Heißt auch Schubert. Und die Gemeinden unterschieden die beiden Brüder Schuberts, indem sie H.F. Schubert Haltfest Schubert nannten. Und G.W. Schubert Geh weg Schubert. Gibt also auch in der Gemeinde dies und jenes. Und H.F. Schubert berichtet, bei einer Generalkonferenz habe Ellen White ihm gesagt, ihr sollt in Deutschland mehr Christus verkündigen. Das ist für mich ein Ganzes, das ist für mich ein Erfahrungswert, der eigentlich ein Bild schließt, wie sie auch uns sieht und vielleicht möglicherweise auch ein Wort für die Gemeinden heute hat. Ellen White ist dann dabei, 1888 bei der Generalkonferenz, jener kritischen Konferenz, bei der man sie bezichtigt, sie würde zu den jungen Revoluzern gehören. Warum? Es gab einen Streit zwischen den Generationen. Da gibt es in Battle Creek den alten Verlagsleiter Uriah Smith. Das war ein ehrwürdiger Mann, der war von Anfang an dabei. Mittlerweile 40 Jahre dabei, ne? 40 Jahre Berufserfahrung. Und dann gibt es die jungen Wilden aus dem Westen, da gibt es auch einen Verlag. Damals in der Nähe von San Francisco. Und die haben ein paar Dinge anders geschrieben. Und da sagt der Uriah Smith, was wagen sich diese Grünschnäbel auf einen Redakteursstuhl zu setzen? Mit anderen Worten, die haben noch keine Berufserfahrung. Und eigentlich beginnt da der Streit, der dann theologisch unterlegt wird. Und man denkt, Ellen White gehöre zu diesen jungen Leuten, zumal der Generalkonferenzpräsident Butler damals sie nötigen wollte, etwas in ihrem Sinn zu sagen. Und immer wenn jemand Druck gemacht hat bei Ellen White, da war sie ganz sensibel. Und das macht sie nicht. Sie unterstützt also nicht die Haltung des GK-Präsidenten. Und dann wird sie, und das ist erstaunlich, freundlicherweise delegiert, würde man heute sagen. Ja, wir hatten auch im Gymnasium von meinen beiden jüngsten Kindern, die hatten auch eine Englischlehrerin, die war also katastrophal. Die war wirklich auch pädagogisch alles unter aller Würde. Und die ist an eine andere Schule versetzt worden und kam dann nach einem Jahr wieder und hat dann vor den Eltern gesagt, in der Elternversammlung, ich bin ein Jahr delegiert worden. Klingt gut, ne? Wenn man die Hintergründe kennt, ganz anders. Also, die lieben Brüder der GK meinten, man solle Ellen White nach Australien schicken. Dann wäre sie erstmal weg vom Schuss. Und sie geht. Sie geht nach Australien. Und sie macht dort etwas, was ganz erstaunlich ist. Sie sagt den Geschwistern dort, ihr solltet hier eine Schule bauen. Die glauben das nicht. Sie kauft von eigenem Geld ein Stück Land und sagt, hier baut eine Schule. Das ist heute das Avondale College. Übrigens gibt es eine Kopie des Avondale College, denn damals war Arthur Daniels ihr Begleiter, der spätere Generalkonferenzpräsident, und der hat einen Freund gehabt. Und dieser Freund war ab 1901 GK-Vizepräsident. Das ist Ludwig Richard Conradi. Und die direkte Kopie von Avondale ist Friedensau. Übrigens, Ellen White hat Friedensau kräftig unterstützt, indem sie Gelder, die sie bekommen hätte, und zwar von Büchern, und eins ist eine Kunstausgabe von dem Buch In den Fußspuren des großen Arztes, Goldschnitt, Kunstausgabe für Ärzte damals bestimmt, indem sie auf ihren Gewinn verzichtet und das für das damals entstehende Seniorenheim in Friedensau ausgibt. Oder gibt. Und nicht nur dafür, für die sogenannte neue Schule hat sie auch noch Geld gegeben. Das heißt, Ellen White nimmt diese Kritik auch, nimmt sie hin. Und wisst ihr, was sie nach 1888 schreibt, als Ergebnis dieser Generalkonferenz, die auseinanderging ohne einen positiven Schluss? Sie schreibt ein kleines Büchlein. Und dieses Büchlein kann als erstes in keinem adventistischen Verlag erscheinen. Das ist das Büchlein Der Weg zu Christus. Es erscheint in erster Auflage nicht in einem adventistischen Verlag. Auch das gibt's. Also diese Größe, die sie als Frau hat, die gefällt mir. James White ist ein absoluter Antitrinitarier. Das hängt mit der Christian Connection zusammen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, damit konnte er nichts anfangen. Ja, absoluter Trinitarier. Ellen White äußert sich so lange, wie er lebt, dazu so gut wie nicht. Als er tot ist, schreibt sie ganz klar und eindeutig, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist eins sind. Wir würden sagen, mit dem Bild der Trinität. James White ist streng dagegen, sie dafür. Oder ein anderes Beispiel, wo auch diese Größe, diese menschliche Größe zum Tragen kommt. Ellen und James White waren ursprünglich, haben sehr gerne viel Fleisch gegessen, war damals üblich. Dann werden sie nach und nach Vegetarier, nach und nach. Als James White sterbenskrank ist, bittet er Ellen, Ellen, mach mir Rehbraten. Rehbraten. Ellen könnte jetzt sagen, komm nichts in die Tüte, James, wir sind Vegetarier. Was macht sie? Sie macht ihm Rehbraten. Und er sagt, es schmeckt vorzüglich. Ich finde diese Art, ich will euch noch mehr Beispiele dafür geben. Und die sind wichtig, damit man sie auch versteht. Ellen White schreibt 1847, der Sabbat ist die trennende Mauer zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Das ist ein hartes Wort, ne? Hartes Wort. Man könnte also denken, jeder, der nicht Sabbat feiert, geht verloren. Könnte man denken. Wenn man das ganze Leben kennt, weiß man, dass der Mann, der damals vielleicht neben William Miller der wichtigste Mann der Miller-Bewegung war, war Joshua Himes. Ein junger Verleger aus Boston, ganz junger, dynamischer Mann, der die erste christliche Zeitschrift in den USA herausgab. Der hat in Massen die Gedanken der Miller-Bewegung verbreitet. Ellen White lobt ihn über alles, Joshua Himes. Joshua Himes ist nie Siebentagsadventist geworden. Ich glaube, er ist als presbyterianischer Geistlicher gestorben. Der hat Battle Creek gekannt, der kam auch mal ins Sanatorium, hatte Briefwechsel mit Ellen White gehabt, hat auch mal eine kleine Spende gegeben. Er stirbt als, ich glaube, Presbyterianer, nicht Siebentagsadventist. Jetzt hätte man ja denken können, wenn Ellen White einmal geschrieben hat, der Sabbat ist die trennende Mauer zwischen Gläubigen und Ungläubigen, dann muss der verloren gehen. Sie hat einen Nachruf geschrieben. Und in dem Nachruf, ich sage es mal mit meinen Worten ganz salopp, steht, es hat unter dem Himmel wohl niemand gegeben, den unser himmlischer Vater so geliebt hat, wie unseren Bruder Joshua. Ist das nicht toll? Toll. Eine ganz große menschliche Haltung. Amerikanische Zeitschriften haben bei ihrem Tod geschrieben, a noble woman has gone. Eine edle Dame ist gestorben. Ich frage mich manchmal, was würden Menschen über Adventisten heute bei uns schreiben? Eine edle Dame, also die Haltung, die sie an den Tag gelegt hat, versteht ihr? Das ist eine edle Haltung. Ja. Auch anderen gegenüber eine edle Haltung. Sie sagt den Predigern zum Beispiel, wenn sie an einen neuen Ort kommen, soll sie den Kontakt suchen zu den Pastoren. Nun könnte man ja denken, dann geht hin und sagt ihnen aber, was Wahrheit ist. Wisst ihr, was er sagt? Was sie sagt, wie sie bekannt werden sollen? Als erstes, als gesellige Leute. Warum? Bei geselligen Leuten fühle ich mich wohl, oder nicht? Unsere Kinder machen es uns vor, die gehen zu geselligen Leuten, die gehen zu keinem Griesgram. Jesus muss also auch gesellig gewesen sein, sonst wären die Kinder nicht zu ihm gekommen. Er hat Spaß mit ihnen gemacht. In deren Gegenwart fühlen wir uns wohl. Ellen White sagt den Predigern, sie sollen bekannt werden als gesellige Leute. Und dann sagt sie, und betet mit diesen Hirten der Herde, so wortwörtlich. Das heißt, sie bezeichnet die Pastoren anderer Kirchen als Hirten. Was für eine Großachtung. Wie oft sind wir manchmal an Pastoren anderer Kirchen schuldig geworden, weil wir schlecht über sie gesprochen haben. Sie sagt, das sind Hirten der Herde. Natürlich geht es ihr nicht darum, zu sagen, sprecht nicht über euren Glauben. Natürlich, so hat sie es auch gemacht. Aber es kommt immer auf die Art und Weise drauf an, wie man das tut. Der Ton macht die Musik. Und offensichtlich hat sie diesen Ton getroffen. Sie konnte sich dabei korrigieren. Ich habe es vorhin schon gesagt. Beispiel. Sie selbst revidiert den großen Kampf. 1911. Und sie hat gesagt, warum sie das macht. Eine ganz simple Antwort. Damit sich Katholiken nicht mehr so daran stoßen. Und sie sagt auch, warum. Wenn sich jemand daran stößt, dann legt das zur Seite. Würde mir doch auch so gehen. Wenn jemand zu mir sagt, pass mal auf, du bist ganz okay, aber die Adventisten sind blöd. Das geht nicht. Sie sagt, ich muss die Wahrheit so sagen, dass der andere nicht vom Kopf gestoßen wird, sondern dass er mein Freund wird. Diese Haltung gefällt mir an ihr. Diese zutiefst menschliche Haltung. Ja. Natürlich war sie auch eine Frau mit Schwächen. Man braucht sich nur ihr Testament anschauen. Ihr Sohn, der an ihre Fußtapfen trifft und Verlagsleiter wird, erbt das gesamte Erbe an allen Büchern. Und der andere kriegt eine kleine Abfindung von ein paar tausend Dollar. Nun gut, sie war auch Mensch und gerade das gefällt mir an ihr. Denn damit wird deutlich, was ein Mensch, der sich Gott zur Verfügung stellt, bewirken kann. Er wird nicht automatisch ein Heiliger, aber Gott kann ihn gebrauchen. Gott kann ihn gebrauchen und in dem Zusammenhang noch etwas zu dem, was sie geschrieben hat. Und dann müssen wir eine Pause machen und dann ist der gesamte Bereich da, was Ellen White über Frauen sagt, wie sie damit umgeht. Ellen White hat ohne Schwierigkeiten in vielen Bereichen ihrer Bücher andere christliche Schriftsteller zitiert, übernommen. Teilweise auch ohne sie mit Quellenangabe zu zitieren. War damals nicht üblich. Aber was sie macht, sie empfiehlt diese Bücher in unseren Zeitschriften. Lest die. Lest die. Das heißt, wer diesen Rat zu Hilfe genommen hat, der hat in dem, was sie geschrieben hat, eine Wiederholung dann gesehen bei den Büchern, die sie empfohlen hat. Und warum macht sie das? Es gibt Leute, die sagen, dann kann sie doch keine Prophetin sein. Wie kann einer Prophet sein, muss er doch alles von Gott direkt bekommen. Ja, warum? Muss er nicht. Sie achtet also andere christliche Schriftsteller so hoch, dass sie sagt, ich kann es nicht besser schreiben, als sie es gemacht haben. Sie stellt sich damit in die Riege einer Fülle von Männern und Frauen, die im Auftrag Gottes gehandelt haben. Und das gefällt mir. Das ist ihre Grundhaltung. Zutiefst ihre Grundhaltung, immer in dem Bewusstsein, eigentlich haben wir keine Zeit mehr, weil Jesus gleich kommt. Und deswegen, weil ich so wenig Zeit habe und vergesse das Bild nicht aus ihrer Jugendzeit und Kindheit, ich könnte verloren gehen, ohne mit Gott im Reinen zu sein. Deswegen nutze ich alle meine Zeit, die ich habe. Dass sie dabei viel gelernt hat, viel Spannendes, ich kann mir es auch nicht verkneifen, zwei Sachen noch zu nennen. Das eine ist, wie auch in den Gemeinden damit umgegangen wurde. Es ist keinesfalls so, dass nur alle immer begeistert waren, weil sie was gesagt hat. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, wie man auch mit Prophetie umgehen kann. Ellen White hat gesagt, mir ist klar geworden, Gott hat mir gezeigt, dass wir im Blick auf die Mode deutliche Haltung haben sollen. Damals war übliche Mode bei den Damen, wenn sie etwas Besseres trugen, Reifrock, immer noch. Reifröcke haben den Vorteil, dass man besinnungslos zu Boden fällt, wenn der Angebetete kommt. Ne? Dann kann sich ja, wenn man schneller atmet, der Körper nicht ausdehnen und dann fällt man zu Boden. Das ist die Zeit. Und gleichzeitig waren das Straßenkehrer. Und das ist nun wirklich für das Mikroklima unterm Rock nicht gerade das Beste. Ja, und deswegen sagt Ellen White, also Leute, die Kleidung ist nicht gut. Sie entwirft ein Kleid. Ein Gesundheitskleid. Ich formuliere es mal so, ich bin kein Schneider, sie ist auch keine Schneiderin gewesen. Es war ein besserer Sack. Die Geschwister haben es nicht getragen. Sie hätte nun aber sagen können, aber Gott hat mir das gezeigt, ich bin die Propheten, ihr müsst machen. Sie lässt das still und heimlich liegen und sagt, Es sollte aber Prinzipien geben, von denen her wir leben, im Blick auf unsere Kleidung. Das finde ich toll. Diese menschliche Haltung zeigt ein ganzes Stück Größe. Ja, Größe, erstens ist sie nicht beleidigt. Sie will nicht ihren Willen durchdrücken. Sie hat offensichtlich eine so gute Beziehung zu Jesus, dass sie sagen kann, selbst wenn sie mich treffen, meine Beziehung zu Gott ist stärker. Und diese menschliche Haltung, glaube ich, die, da können wir eine Fülle von lernen. Die ist mir als Mensch unheimlich sympathisch, durch die Art, wie sie damit umgeht. Mir ist sie natürlich auch sympathisch, weil sie Kirchengeschichte liebt, für meinen Bereich eigentlich. Und sie liebt Martin Luther über alles. Ich muss euch sagen, wenn ich das manchmal in Gemeinden sage, da sagt mir manchmal, ja, aber wenn Martin Luther den Sabbat erkannt hätte, dann. Ellen White hat das nie gesagt, weil sie wusste, Erkenntnis wächst. War nicht die Zeit dafür. Aber warum schätzt sie Martin Luther so? Mehr als wir heute. Manchmal wünschte ich, wir würden das nicht verlieren. Sie sagt, Martin Luther ist der Mann der Bibel. Der hat die Bibel wieder auf den Sockel gehoben. Das sollten wir auch tun. Ja. Und deswegen gibt es Sachen, denke ich, die können wir mit anderen auch zusammen machen. Als vor ein paar Jahren mal Jahr der Bibel war, da hätten wir als Adventisten in manchen Gemeinden, manche haben sich sehr beteiligt, in manchen Gemeinden mehr mitmachen können. Das ist unser Part. Menschen der Bibel. Hatte überhaupt keine Schwierigkeiten, wenn es darum ging, das Evangelium bekannt zu machen und voranzutreiben.